Ich bin wieder mal total begeistert von der Liebe, die ich in jedem von diesen Blättern sehe. Alle von Hand geschnitzt, angetackert, jedes einzelne. Von oben bis unten Liebe. Wie schön ist das? Liebe zu den Kindern. Und wir machen im ersten Gottesdienst weiter mit Petrus. Peter hat das schon so clever anmoderiert. Halten wir uns noch einmal vor Augen, dass Petrus jungen Christen helfen möchte. Die kämpfen mit Glaubenszweifeln und der Hinweis auf die Wiederkunft von Jesus, das war sein Impuls, mit dem er die jungen Christen stärken wollte. Aber schon scheint er den nächsten Einwand zu ahnen. Und den nimmt er mit folgenden Sätzen vorweg. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Gemeint ist Jesus Christus und dabei, das ist Petrus, der Augenzeuge. Wir waren dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, diese Stimme, die vom Himmel kam. So steht es im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 17 und 18. Petrus ahnt, was in den Köpfen derer vorgehen wird, die seinen Brief lesen. Schön und gut, lieber Petrus, du hast uns erinnert an die Wiederkunft und die Lehren der Apostel. Stimmt, so haben wir es von Anfang gehört, so haben wir es geglaubt und so haben wir es angenommen. Aber jetzt sind bei uns Leute aufgetaucht, die sagen, sie seien auch von Gott gesandt, aber die lehren etwas ganz anderes. Du schreibst von dem großen Tag, an dem Christus wiederkommt, aber wer garantiert, dass das authentisch ist? Worauf gründest du deine Gewissheit? Oh, das sind schon heftige Fragen, auf die Petrus nun in großer Ruhe unaufgeregt eingeht. Das Problem der Glaubwürdigkeit des Evangeliums war damals als Frage in vielen Gemeinden. Nicht nur wegen der schwierigen politischen Umstände, sondern weil sich eigenartige Geschichten und Fake News in großer Zahl und ziemlich schnell verbreiteten. Ob jetzt im Judentum oder in der religiösen Welt des restlichen Mittelmeers, fantastische Berichte machten die Runde auch in christlichen Gemeinden. Man kann heute noch eine beeindruckende Zahl sogenannter apokrypher Schriften erforschen, ein Thomas-Evangelium, ein Barnabas-Brief, diverse Apokalypsen, gefälschte Apostelbriefe, von denen sogar Paulus selbst schon im Thessalonicher Brief, Kapitel 2, 2. Thessalonicher 2 sagt, es tauchen Briefe auf, die angeblich von mir sind. Sind sie aber nicht. Fälschen, fake. Kein Wunder, dass manche nicht mehr wussten, wo ihnen der Kopf stand. Einmal mehr die erstaunliche Entdeckung, zumindest für mich, dass die Fragen in der Gegenwart, also 21. Jahrhundert, gar nicht so anders sind. Es sind die Fragen nach der Autorität der Bibel. Worauf gründet sich meine Predigt? Worauf gründet sich dein Glaube? Worauf bauen wir, wenn wir andere Leute bitten, das Evangelium anzunehmen? Warum? Wo haben wir die Autorität her? Christen behaupten, eine einmalige Botschaft zu haben. Sie beanspruchen, in dem, was Gott in Christus getan hat, den einzigen Schlüssel zur Lösung der zentralen Probleme gefunden zu haben. Und die gleiche Frage kommt doch auch an dich und an mich. Wer autorisiert dich und mich, bitte schön, sowas zu behaupten? Woher nimmst du das? Und nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Gemeinde gerät mancher Glaube ins Wanken. Teils, weil wir kritische Argumente lesen und nicht wissen, was wir darauf antworten sollen. Und teils, weil wir wissenschaftlichen Argumenten begegnen und das Gefühl haben, das hebt ja den Glauben komplett aus den Angeln. Welche Garantie haben wir für die Wahrheit des christlichen Glaubens? Spannende Frage. Jetzt können wir im Prinzip aufhören und miteinander anfangen zu reden. Wer gibt uns das Recht, diesen einmaligen Anspruch zu erheben? Petrus hat zwei Gründe. Ich befürchte, es sind nicht die gleichen, die wir hätten. Deshalb lassen wir uns heute Morgen mal herausfordern und gucken, wie er argumentiert und lernen vielleicht ein bisschen von ihm. Seine Gewissheit gründet auf zwei Dingen. Zuerst und vor allem das apostolische Zeugnis. Ich werde noch versuchen zu erklären, was das genau ist. Und zweitens das Zeugnis der Prophetie. Diese beiden Dinge erwähnt er. Nehmen wir mal an, es kommt jemand zu dir und sagt, hör, du behauptest, das Evangelium sei wahr, der Glaube mache dich glücklich, das Letztere nehme ich dir sogar ab. Aber bitteschön begreife, dass ich festen Boden unter den Füßen brauche, bevor ich das glauben kann. Welche Argumente hast du für die Glaubwürdigkeit deiner Lehre? Tja, was würdest du jetzt sagen? Können wir ja nachher beim Kaffee drüber austauschen. Ich möchte euch mit euch teilen, was Petrus geantwortet hat. Er versucht nicht zu beweisen, wie großartig der christliche Glaube ist. In seiner Nächstenliebe, in seiner Ehrlichkeit, in seiner Treue. Wenn wir dem Evangelium vertrauen, wegen seiner hochwertigen Ethik, dann kommt der Vertreter einer anderen Idee und sagt, unsere Ethik ist auch hochwertig. Ja, noch mehr, noch hochwertiger als deine. Es ist spannend zu sehen, dass es das Prinzip des Evangeliums nie war, sich mit Weltanschauungen, sich mit ethischen Konzepten anderen überlegen zu zeigen. Das wäre vielleicht meine Argumentation gewesen, wenn ich gefragt worden wäre oder gefragt würde, warum glaubst du, dass das richtig ist? Ja, wegen der hohen Ethik, wegen der genialen Moral. Wir sind überzeugt, dass das Evangelium einzigartig ist. Aber wir müssen dafür andere Religionen gar nicht runtermachen. Mir fällt es, ich provoziere heute Morgen ein bisschen, mir fällt es nicht schwer, schöne Dinge im Buddhismus zu entdecken. Oha, Pastor, jetzt wird es aber gefährlich. Überhaupt nicht. Das ist nicht zu verachten. Und ich kann das so stehen lassen, dass ich da schöne Dinge drin entdecke. Ich kann auch stehen lassen, wenn ich einem Moslem begegne und er mir seine Familienethik erklärt und sagt, hey, so machen wir das. Dann sage ich, das ist gut. Das ist aber richtig gut, was ihr da macht. Warum muss ich das herunterwürdigen? Das kann ich so stehen lassen. Wir brauchen andere ethische Konzepte nicht kaputt zu machen. Wir können sie so akzeptieren. Petrus hat ein ganz anderes Konzept. Er sagt, das Evangelium glaube ich wegen seiner Augenzeugenschaft, wegen seiner historischen Fakten. Nochmal, ich kann es akzeptieren, dass Philosophen großartige Gedanken haben. Wenn ich Aristoteles lese, warum muss ich das lächerlich machen? Seneca, auch interessant. Spannend ist, zu realisieren, dass einige von diesen großen Denkern zur Zeit von Jesus bereits publiziert haben. Das heißt also, in den Gemeinden waren deren Schriften und Ideen bekannt. Und manches von dem, was die verkünden, hat durchaus Ähnlichkeit mit Aussagen der Bergpredigt. Und das kann ich so stehen lassen. In der damaligen Welt war das der Grund dafür, dass gebildete Leute außerhalb der Gemeinde blieben. Und es ist in der heutigen Welt nicht anders. Weil sie sagen, wir haben gleichwertige Konzepte, wir haben gleichwertige Ideen und sind davon überzeugt, dass die gut sind. Warum, sagen sie, sollte ich all die übernatürlichen Sachen glauben, von denen in eurer Bibel steht? Warum soll ich akzeptieren, was mein Verstand in den Bereich von Märchen verschieben muss? Ist es nicht intelligenter, sich an eine Lehre zu halten, deren Urheber vernünftige Menschen sind? Dann brauchen wir keine Ideen mit einem mysteriösen Ursprung. Das war damals schon normaler Diskussionsgegenstand. Petrus begegnet diesen Fragen nicht mit dem Hinweis auf die Überlegenheit christlicher Moral. Er weist für die Glaubwürdigkeit des Evangeliums auch nicht auf seine Erfahrungen hin, seine Erlebnisse hin, von denen er als Glaubender berichten könnte. Manche Christen haben in den vergangenen Jahrzehnten und sogar schon ein bisschen länger, da muss man von Jahrhundert sprechen, befürchtet, die Historizität der Bibelgeschichten halte keiner wissenschaftlichen Überprüfung stand. Also lassen wir das gleich sein und konzentrieren uns stattdessen auf die Erfahrung. Das heißt, wir diskutieren dann gar nicht mehr, ob die Speisung der 5000 stattgefunden hat, weil das Quatsch ist. Wir sagen, aber ich erlebe den lieben Gott. Und das ist mein Argument. Darf ich vermuten, dass ganz viele von uns das auch machen würden? Also, die Historizität, da streiten wir schon gar nicht mehr drüber, sondern wir argumentieren mit unserer Erfahrung. Der berühmte Theologe Schleiermacher hat das in seinem noch berühmteren Werk Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern vereinfacht gesagt so verkündet. Du kannst mit der Wissenschaft alles Mögliche beweisen, ist mir auch egal, aber meine Erfahrung kannst du mir nicht rauben. So hoffte er, so hofften viele, den Glauben durch die Anfragen der Wissenschaft hindurch zu retten. Petrus hat das nicht gemacht. Petrus hat nicht gesagt, ja Leute, ich war früher ein gewöhnlicher Fischer, seit ich Christ bin, ist alles wie verwandelt. Jetzt bin ich Prediger, jetzt bin ich sogar Apostel und ich habe geniale Dinge erlebt. Das war nicht sein Argument. Ich glaube auch, dass wenn unsere Gewissheit auf subjektive Erfahrungen gründet, emotionale Erlebnisse gründet, dann kann das relativ schnell wegbröckeln. Es gibt diverse Kräfte und Möglichkeiten, Menschen ganz bestimmte erstaunliche Erfahrungen zu vermitteln. Die müssen nicht unbedingt christlich sein. Wir haben entdeckt, Petrus argumentiert nicht mit seiner Erfahrung. Petrus argumentiert nicht mit der Moral. Es interessiert uns jetzt, wie er denn selber vorgeht. Die Verteidigung des Glaubens beruht auf dem Zeugnis der Apostel und deren Bestätigung von historischen Ereignissen. Satz verstanden? So einfach ist das. So argumentiert er. Wir haben uns keine Storys ausgedacht, keine Fake News produziert, keine Theorie. Wir sind, so habe ich es ja auch gerade gelesen, wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit geworden. Er empfing Ehre und Majestät, als eine Stimme zu hören war, das ist mein Sohn, ihn liebe ich über alles. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel herkommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme gab es auch bei der Taufe, aber das meint er jetzt nicht. Er meint das Ereignis mit der Verherrlichung von Christus, als sie da in kleiner Gruppe auf dem Berg waren. Das Fundament des Glaubens liegt also folglich in historischen Ereignissen, die von Augen- und Ohrenzeugen bestätigt werden. Das fällt auch beim Lesen der Apostelgeschichte auf. Wenn man den Kern der Predigten betrachtet, dann geht es nicht um mystische Erlebnisse, sondern, ich zitiere einmal den Johannes, er sagt, was wir gehört haben, also Ohrenzeugen, was wir mit den Augen gesehen, also Augenzeugen, was unsere Hände betastet haben, das verkündigen wir. In Apostelgeschichte 10 wird berichtet, wie Petrus im Haus eines Gebildeten predigt und mit meinen eigenen Worten sagt, Leute, ich war bei diesem Jesus. Ich habe gesehen, was er tat. Ich habe gehört, was er sagt. Und ich sah ihn, nachdem er aus dem Grab auferstanden war. Er war mit uns, er aß mit uns und er trank mit uns. 40 Tage haben wir ihn lebendig erlebt. Er hat einen realen Jesus gepredigt. Und das Fundament, das ist die wirkliche Person von Jesus Christus und alle ihn betreffenden Fakten. Er ist vom Himmel gekommen, haben sie gesagt. Und das wird bestätigt durch die Vollmacht über Krankheit, ja über Tod, über Wind und Sturm. Und die Jünger sagen, sie seien Augenzeugen dieser Taten. Sie sahen ihn angenagelt am Kreuz galgen. Sie sahen, wie er ins Grab gelegt wurde. Sie erlebten den Auferstandenen bis zu seiner Rückkehr in den Himmel. Und ein Ereignis greift Petrus nun ganz speziell heraus. Wir, so sagt er, damit ist natürlich betont, nicht ich allein, wir wurden Augenzeugen seiner Herrlichkeit. Aus anderen Berichten, Peter hat das schon gesagt, erfahren wir, Jakobus und Johannes waren außer Jesus und Petrus auch noch dabei. Es ist also sehr konkret festgehalten, wie viele Leute das waren. Und wer genau? Die Frage ist, warum hatte dieses Ereignis so besonders hervorgehoben? Wahrscheinlich deshalb, weil sie in diesem Moment, an diesem Ort, noch intensiver als sonst die wundervolle Schönheit und Größe von Jesus erlebt haben. Unvergesslich. In den Evangelien wird dieses Ereignis berichtet. Da lesen wir, wir sahen ihn plötzlich in himmlischer Schönheit. Da fehlen alle Vergleiche. Da begegnet dir die Schönheit des Himmels. Plötzlich in himmlischer Schönheit, mit hell leuchtendem Gesicht, mit hellen Kleidern. So hell haben wir niemals vorher Kleider gesehen. Wie geblendet waren sie. Und dann hörten sie neben der Gottesstimme, wie Mose, der richtige Mose, der echte Mose, und Elia, der echte Elia, miteinander sprechen. Schon jetzt bitte festhalten. Mein Verhältnis zum Evangelium, mein Verhältnis zu Jesus Christus hängt von der Antwort auf diese Botschaft ab. Nehme ich es an? Lehne ich es ab? Nehme ich an, was Petrus berichtet? Lehne ich ab, was er sagt? Christ werde ich durch den Glauben an das, was mir in diesem Buch gesagt ist. Wie sonst? Christ werde ich durch den Glauben, was unter anderem Petrus feierlich bestätigt. Einen anderen Ausgangspunkt für mein Christsein habe ich nicht. Einen anderen Ansatz für Hoffnung habe ich auch nicht. Ist die Geschichte wahr? Dann möchte ich doch vertrauen. Dann möchte ich mit beiden Füßen im Vertrauen darauf stehen. Ist sie nicht wahr? Ab in die Märchenecke. Man kann da auch nicht Jein sagen, wie das heute so Standard geworden ist. Jein. Zu allem, wo man klare Sache machen müsste, sagt man so ähnlich wie der Augenzeuge beim Unfall, als einer bei Rot über die Ampel fährt und es kracht in der Mitte und der Polizist kommt und fragt, war grün oder war rot? Und der sagt, Herr Wachtmeister, es hat geleuchtet. Das ist die Antwort des modernen Menschen. Der entscheidet sich nicht mehr, grün oder rot, sondern es ist eine Farbe gewesen. Ich weiß nicht genau welche. Man kann nicht Jein sagen. Wenn wir philosophischer Erkenntnis oder wissenschaftlichem Anspruch folgen, dann lautet die Vorgabe, übernatürliche Dinge knicken. Gibt's nicht. Einem Evangelium mit übernatürlichem Flair vertraue ich nicht. Ich sage, das ist konsequent, wenn man so argumentiert. Aber das Jein, das ist übel. Unsere Frage ist, zumindest meine, im Moment nicht, ob Wunder möglich sind, sondern ob Petrus und die anderen glaubwürdige Zeugen sind. Bin ich bereit zu glauben, was sie sagen, oder bevorzuge ich andere Deutungen? Noch einmal, nicht emotionale oder sonst welche Erfahrungen machen mich zum Christen. sondern der Glaube an das Zeugnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und jetzt nenne ich die anderen Dinge auch, die wir im Glaubensbekenntnis vor 14 Tagen zitiert haben, dass er der Sohn Gottes ist, geboren von der Jungfrau Maria, geheimnisvoll verändert auf dem heiligen Berg, Herr über Krankheit und Tod, Herr über Materie, Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden am dritten Tag, aufgefahren in den Himmel. Entweder nehme ich das im Glauben an oder ich stecke diese Dinge in die Fabelsammlung für Märchenstunden. Ist Petrus ein glaubwürdiger Zeuge? Fakt ist, dass er Jesus im entscheidenden Moment verleugnete. Den habe ich beinahe noch gar nie gesehen. Als ihn die Frau fragte, bist du einer von seinen Freunden? Wie? Das macht ihn für mich glaubwürdig. Fakt ist, dass er kurze Zeit später öffentliche Erklärungen abgab, die ihn beständig in Lebensgefahr bringen. Er riskiert Kopf und Kragen. Das macht ihn glaubwürdig. Und Fakt ist, dass aufgrund des Zeugnisses der Apostel Gemeinden entstehen und die damalige Welt verändert wird. Und die Apostel haben schlicht gepredigt Tatsachen, die Jesus Christus betreffen. Auch uns bleiben exakt zwei Möglichkeiten. Glauben oder nicht. Niemand kann ungeschehen machen, was nach dem Zeugnis der Apostel passiert ist. Der zeitliche Abstand spielt für Historiker keine Rolle. Für diesen Glauben braucht man sich im 21. Jahrhundert nicht zu entschuldigen, denn er ist heute nicht anstößiger als vor 2000 Jahren. Aber bitte verändern wir Jesus nicht zu einem Idealisten oder Morallehrer, denn das ist vollkommener Quatsch. Wir verkündigen ihn, wie er uns im Neuen Testament vorgestellt wird. Wir vertrauen auf das Zeugnis von Männern, die es hörten. Das ist mein lieber Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen, so übersetzt Luther. Und im Vertrauen darauf erleben wir den lebendigen und starken Gott gegenwärtig durch die Vermittlung des Heiligen Geistes. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist das Geheimnis des Christseins auch im 21. Jahrhundert. Was anderes kenne ich nicht. Amen.